Der Krieg zwischen den Eisenmännern und den Westmännern wurde noch 5 Jahre lang halbherzig fortgesetzt und endete schließlich in einem erschöpften Frieden, der die Iron Islands verarmt, verbrannt und gebrochen zurückließ. Es sollte Jahrhunderte dauern, ehe sich die Iron Islands wieder erholten und langsam wieder zu Wohlstand und Macht kamen. Sowohl das Plündern als auch der Handel trugen dazu bei, den Stolz und die Macht der Inseln wiederherzustellen. Andere Länder bauten inzwischen größere und eindrucksvollere Kriegsschiffe als die Eisenmänner. Doch nirgendwo gab es so tollkühne Seeleute. Händler und Kaufleute segelten von Herrenhort auf Pike und den Häfen von Great Week, Harlow und Orkmund über die Meere nach Lennisport, Oldtown und in die freien Städte. Von diesen Reisen kehrten sie mit Schätzen zurück, die sich ihre Vorfahren nicht einmal erträumt hätten. Doch es wurde auch weiterhin geplündert. Doch die Wölfe des Meeres jagten nicht mehr nahe der eigenen Küsten, denn die Könige der grünen Lande waren zu mächtig geworden. Stattdessen machten sie in weit entfernten Meeren Beute, auf den Basiliskeninseln, den Treadstones und nach dem Verhängnis von Valyria auch entlang der Küste der umstrittenen Lande. Später ließen manche sich als Söldner anheuern und kämpften im Jahrhundert des Blutes für die eine oder die andere freie Stadt. So auch Harwin Hoffart, der dritte Sohn König Quorwyns des Listigen. Quorwyn, ein verschlagener, geiziger König, hatte sein Leben lang Reichtum angehäuft und Krieg vermieden. »Krieg ist schlecht für den Handel«, lautet sein berühmtester Ausspruch. Trotzdem verdoppelte und verdreifachte er die Größe seiner Flotte und ließ die Schmiede unentwegt Rüstungen, Schwerter und Äxte anfertigen. »Schwäche lädt zu Angriffen ein«, sagte er. »Um den Frieden zu bewahren, müssen wir stark sein.« Sein Sohn Harwin hatte wenig für den Frieden übrig, dafür aber umso mehr für Waffen und Rüstungen. Harwin, ein streitlustiger Knabe, stand an dritter Stelle in der Thronfolge und wurde schon in jungen Jahren aufs Meer geschickt. Er segelte mit verschiedenen Plünderern zu den Treadstones, besuchte Volantis, Tyrosch und Bravos, wurde in den Lustgärten von Lys zum Mann, verbrachte 2 Jahre auf den Basiliskeninseln als Gefangener eines Piratenkönigs und trat nach dem Verhängnis von Valyria in den umstrittenen Landen in eine freie Kompanie ein, wo er mit den Zweitgeborenen einige Schlachten bestritt. Als Harwin auf die Iron Islands zurückkehrte, lag sein Vater Quorwyn im Sterben, und sein ältester Bruder war 2 Jahre zuvor den Grauschuppen erlegen. Nur sein zweitältester Bruder stand noch zwischen Harwin und der Krone, und dessen überraschender Tod, während Quorwyn seine letzten Atemzüge tat, ist bis heute ein Streitfall unter Historikern. Jene, die bei Prinz Harlans Tod zugegen waren, beschreiben ihn einhellig als Unfall, als Folge eines unglücklichen Sturzes vom Pferd. Andererseits hätte es natürlich jeden, der etwas anderes behauptete, das Leben gekostet. Fern der Iron Islands machte man Prinz Harwin für den Tod seines Bruders verantwortlich. Manche sagten sogar, er habe ihn selbst ermordet, während andere behaupteten, ein Mann ohne Gesicht aus Bravos stecke dahinter. König Quorwyn starb 6 Tage nach dem Kronprinzen und hinterließ seinem dritten Sohn die Krone. Als Harwin Hardhand würde er bald seinen Namen mit Blut in die Annalen der 7 Königreiche eintragen. Als der neue König die Werften seines Vaters besuchte, erklärte er, »Langschiffe sind dazu da, in See zu stechen.« Bei der Besichtigung der königlichen Waffenkammern sagte er, »Schwerter sind dazu da, Blut zu sehen.« König Quorwyn hatte oft gesagt, Schwäche lade zu Angriffen ein. Als sein Sohn über die Bucht der Eisenmänner hinwegschaute, sah er Schwäche und Verwirrung in den Fluss landen, wo die Lords vom Trident unter dem Stiefel von Sturmkönig Arik Durrandon aus dem fernen Sturmkap ächzten. Harwin stellte ein Heer auf und durchquerte mit 100 Langschiffen seines Vaters die Bucht. Ungestört landete er südlich von Seagard, ließ die Schiffe über Land zum blauen Arm des Tridents tragen und fuhr dann mit Feuer und Schwert hinunter. Einige wenige Flusslords erhoben die Waffen gegen ihn, die meisten jedoch empfanden weder Liebe noch Treue für ihren Lehnsherrn aus den Sturmlanden. In jenen Tagen hielt man die Eisenmänner zwar für brutale Kämpfer auf See, doch man glaubte auch, dass sie auf dem Festland leicht zu besiegen seien. Arwen Hoffart war jedoch ein Eisenmann, wie man ihn noch nicht gesehen hatte. Die Kämpfe in den umstrittenen Landen hatten ihn gestählt, und so entpuppte er sich an Land als ebenso grimmig wie auf See und schlug alle Feinde in die Flucht. Nachdem er den Stonehatches eine vernichtende Niederlage beigebracht hatte, erklärten sich viele Lords am Trident für ihn. Bei schönem Markt traf Harwin auf Arik Durrandon, den jungen Sturmkönig, der ein Heer führte, das anderthalb Mal so groß war wie sein eigenes. Doch die Sturmländer wurden schlecht geführt, waren erschöpft und fern der Heimat, und so schlugen die Eisenmänner und Flusslords sie vernichtend. König Arik verlor zwei Brüder und die Hälfte seiner Männer und durfte sich noch glücklich schätzen, mit dem Leben davongekommen zu sein. Als er nach Süden floh, erhob sich das Volk in den Flusslanden und vertrieb oder erschlug seine Soldaten. Die weitläufigen, fruchtbaren Flusslande und all ihr Reichtum fielen von Sturmkap an die Eisenmänner. Mit einem einzigen kühnen Streich hatte Harwin Hardhand die Größe seines Reiches verzehnfacht und die Iron Islands erneut zu gefürchteter Macht geführt. Jene Lords am Trident, die sich ihm angeschlossen hatten, weil sie hofften, er werde sie von den Durrandons befreien, erfuhren jedoch bald, dass die neuen Herren weitaus brutaler und gieriger waren. Harwin herrschte bis zu seinem Tod mit harter Hand über seine Eroberung und verbrachte viel mehr Zeit in den Flusslanden als auf den Inseln. Er ritt an der Spitze eines habgierigen Heeres von einem Ende des Tridents zum anderen, trieb Steuern, Tribut und Salzweiber ein, während er gleichzeitig überall nach Anzeichen von Rebellion Ausschau hielt. Sein Zelt war sein Palast, sein Sattel sein Thron, heißt es über ihn. Sein Sohn Halleck wurde sein Nachfolger, als Hardhand mit 64 Jahren starb. Er kam ganz nach seinem Vater. Halleck besuchte die Iron Islands während seiner Herrschaft nur dreimal und soll dort insgesamt weniger als 2 Jahre verbracht haben. Obwohl er sich einen Eisenmann nannte, dem ertrunkenen Gott opferte und stets 3 Priester an seiner Seite hatte, floss in Halleck Hoffarts Adern mehr Süßwasser vom Trident als Salzwasser aus dem Meer, und er schien die Inseln nur als Quelle für Waffen, Schiffe und Männer zu betrachten. Er herrschte noch blutiger als sein Vater, wenn auch weniger siegreich, denn er führte erfolglos Krieg gegen die Westmänner und die Sturmländer und versuchte nicht weniger als 3-mal vergeblich das grüne Tal zu erobern, scheiterte jedoch stets in einem Debakel am Bluttor. Wie sein Vater verbrachte König Halleck einen Großteil seiner Herrschaft im Feld. Wenn er nicht Krieg führte, herrschte er von einem bescheidenen Wohnturm bei Schönmarkt im Herzen der Flusslande aus über seine ausgedehnten Länder. Der Turm stand nahe der Stelle, wo sein Vater seinen größten Sieg errungen hatte. Seinen Sohn hingegen verlangte es nach einem größeren Sitz, und er verbrachte fast seine gesamte Herrschaft mit dem Bau seiner Burg. Doch die Geschichte von Harren dem Schwarzen, dem Erbauer von Harrenhall, wurde schon an anderer Stelle erzählt. Die Drachenflammen, die Harrenhall zerstörten, bereiteten König Harrens Träumen ein feuriges Ende. Damit ging die Herrschaft der Eisenmänner über die Flusslande zu Ende, und die schwarze Linie des Hauses Hoffart erlosch. Hamund II. Akzeptierte zwar die 7 als wahre Götter, ehrte aber auch weiterhin den ertrunkenen Gott. Bei seiner Rückkehr nach Great Week sprach er offen von den 8 Göttern und verfügte, dass vor jeder Septa eine Statue des ertrunkenen Gottes errichtet werden solle. Das gefiel weder den Septonen noch den Priestern. In einem Versuch, sie zu beschwichtigen, hob der König seinen Erlass auf und verkündete, dass Gott zwar 7 Gesichter habe, der ertrunkene Gott jedoch eines davon sei, und zwar ein Aspekt des Fremden.